Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast Happy Eisprung,
schwanger aus dem Bauch heraus.
Euer Podcast für eine intuitive Schwangerschaft. Ich bin Sunny, schwanger mit dem zweiten Kind und habe unendlich viele Fragen.
Und ich bin Andrea, Mutter von 4 Kindern und Hebamme und habe alle Antworten für euch parat.
Schön, dass du dabei bist. Wir wünschen dir viel Freude mit unserem Podcast. Ja, und ein sonniges Moin wieder aus Wismar. Wir würden am liebsten, glaube ich, jetzt am Strand sitzen, oder Andrea?
Heute ja. Es ist ziemlich drückend in Wismar.
Genau, ich glaube, wir haben wir schon 30 Grad heute?
Nein. Glaube ich nicht. Weiß ich nicht. 24, 25. 25.
Ja, also wir müssen dazu sagen, wenn wir die Folge ist jetzt hier im Juni aufgenommen worden. Da haben wir jetzt endlich Sommerbeginn. Ja, wir wollen heute, ja. Ist das ein spannendes Thema? Bürokratie in der Schwangerschaft?
Nee, also für mich wäre das gar nichts, ne?
Ja.
Und weil es so ein nerviges Thema ist, sage ich halt den Frauen immer, bitte, bitte, macht es in den letzten Wochen. Legt euch das auf das letzte Trimester. Bis zur 34., 35. Woche würde ich diesen ganzen Bürokratiekram einfach auch weghaben. Mhm. Dass man wirklich alle Anträge dann noch die Reste ausfüllt, ausdruckt, alles vorbereitet. Ja, da wirklich alles nochmal durchgeht, das ist zu Hause in einer Mappe schön. Ich sage zum Beispiel den Frauen auch immer, macht euch gleich auch schon die ganzen Briefumschläge fertig. Tut euch das in Klarsichthüllen, dass ihr nachher wirklich nur noch Name und Geburtsdatum vom Kind, Steuernummer einschreiben braucht und dann kann das alles weg. Mhm. Dass man das im Wochenbett überhaupt nicht anfassen muss. Und du hast... Vor allem kannst du auch keine großen Denkleistungen, weder am Ende der Schwangerschaft noch nach der Geburt, du kannst einfach keine großen Denkleistungen mehr vollbringen. Mhm. Ne, der Kopf ist jetzt in Richtung Geburt. Man merkt richtig, ne, wie die Schwangerschaftsdemenz so extrem einsetzt. Und nach der Geburt ist sowieso alles zu spät. Da hast du nur noch Augen für dein Baby und da hast du überhaupt gar keinen Nerv, dich jetzt an diese Anträge zu setzen. Und du musst sie auch irgendwann dann alle abgeben.
Ja. Ne?
Wir können das aber mal so ein bisschen der Reihe nach einfach mal durchgehen.
Aber eine kurze Frage. Wir hatten ja schon deine Aufgaben. Ich glaube, in Folge 9 hatten wir mal drüber gesprochen, was denn so die Hebamme so alles macht. Sowas machst du auch, ja? Da berätst du die schwangeren Paare auch. Hier, denkt an den Antrag, den Antrag.
Ja.
Okay, weil das hat ja medizinisch, körperlich...
Na, ich sehe aber ja, dass die Frauen... Ich sitze entweder sonst dann im Wochenbett mit denen und dann verzweifeln die total an solchen Anträgen. Und es gibt ja auch, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass man sich zu bestimmten Themen einfach auch sehr rechtzeitig Gedanken machen muss, wie man das Ganze gestaltet, wie man das finanziert und wie man dann so nachher in der Elternzeit oder wenn das Baby dann frisch geboren ist, wie man dann so als Eltern auch agieren will. Und dann musst du das halt auch alles ein bisschen vorbereitet haben. Und ja, das Durchdenken ist das eine, aber dann muss man es auch machen. Und diese Anträge müssen halt einfach auch fertig gemacht werden. Und das Erste, was die meisten Frauen aber auch schon schnell auf dem Schirm haben, weil sich das einfach rumgesprochen hat, ein Betreuungsplatz fürs Baby. Ja, da denkt man natürlich, Mutter, erstes Kind denkt, ja, dann kommt mein Baby auf die Welt und dann gehe ich mal los in die Kita und dann sage ich mal hier, ich brauche einen Betreuungsplatz, weil ich in einem Jahr wieder arbeiten möchte. Das muss man schon sehr, sehr frühzeitig in der Schwangerschaft erledigen. Haben wir aber auch schon eine Folge drüber gemacht. Also da sollte man wirklich nochmal überdenken, habe ich da einen Antrag hingegeben, habe ich mich da gemeldet, vielleicht nochmal nachfragen bei der Kita, wie sieht das denn jetzt aktuell bei euch aus, soll ich mich nach der Geburt nochmal melden, dass man das einfach auch mit denen abspricht. So, sich also immer wieder nochmal ins Gedächtnis rufen, kann auf gar keinen Fall schaden. Dann, was ganz, ganz wichtig ist, sind dann eben die Anträge, der ganze finanzielle Kram. Da ist das erste zum Beispiel das Kindergeld. Das ist, da kann man sich den Antrag runterladen. Das ist also keine Hürde. Man kann das mittlerweile auch als PDF-Datei runterladen und dann direkt ausfüllen und online wieder versenden. Ja, das ist auch selbsterklärend. Also der Antrag ist wirklich nicht schwer. Ne? Und ja, und dann geht die Finanzierung der Elternzeit los, also sprich das Elterngeld, was beantragt werden muss. Da muss man zum Beispiel auch beim Partner natürlich dran denken, dass der seine Elternzeit bei seinem Arbeitgeber rechtzeitig beantragt, zumindestens. Den Elterngeldantrag muss er noch nicht abgeben, aber er muss 7 Wochen vor Antritt der Elternzeit, muss er nämlich die Elternzeit auch beantragen, genau. Und muss dann, also wenn die Frau in der 33. Schwangerschaftswoche ist und er möchte gleich nach der Geburt in die Elternzeit gehen, muss er dann den Antrag schon stellen bei seinem Arbeitgeber.
Genau, solche Fristen meinte ich. Ne? In der Regel ist ja der Arbeitgeber da hoffentlich auch den Kulant, wenn das vielleicht mal eine Woche später ist, aber da wird zum Beispiel gesagt, 7 Wochen.
7 Wochen vor Antritt der Elternzeit, wenn der Mann in den ersten 4 Wochen oder 8 Wochen nach der Geburt gleich in die Elternzeit gehen möchte, muss er seinem Arbeitgeber rechtzeitig Bescheid geben in der 33. Schwangerschaftswoche.
Mm, genau.
Ja? Und ganz wichtig, schriftlich, postalisch, oder persönlich abgeben, nicht schreiben. Ganz
richtig,
wichtig.
Genau.
Dann, also wie gesagt, Elterngeld wird dann beantragt. Den Antrag kannst du final erst nach der Geburt abgeben, wenn du alle deine Formulare zusammen hast. Also wenn du auch die Geburtsurkunde fürs Kind hast und so weiter.
Ja, genau. Das wäre zum Beispiel gleich eine Frage, weil das bei ziemlich vielen die Voraussetzung ist, dass man eine Geburtsurkunde braucht. Das scheint ja überall unterschiedlich zu sein. Bei uns ist es jetzt so, über Standesamt?
Ja, genau. Also die Geburtsurkunde, es ist so, dass nach der Geburt des Kindes müssen die Eltern eine Namenserklärung ausfüllen. Das wird in der Regel schon direkt in der Klinik im Kreissaal oder in den Tagen in der Klinik oder durch die Hebamme wird das gemacht, wenn es eine Hausgeburt ist oder eine Geburtshausgeburt. Da wird eine Namenserklärung ausgefüllt. Diese Namenserklärung geht dann mit der Geburtsmeldung, die Hebamme unterschreiben muss. Also die Hebamme macht eine Anzeige. Hier ist Frau so und so und Herr so und so haben ihr Kind Namen so und so dann und dann geboren. Unterschrift, Stempel, Hebamme. Ja? Und das Ganze wird dann weggeschickt zum Amt. Also wir müssen das, ein Kind wird immer beurkundet beim Standesamt. Das ist überall so.
Ach so, ich habe irgendwo mal gehört, dass das Krankenhaus das auch für einen macht.
Dann macht das Krankenhaus, also dann haben die eine Kooperation mit einem Standesamt.
Okay.
Aber die Beurkundung erfolgt immer durch einen Standesbeamten.
Genau, weil also da war das in dem Fall so, da haben die ihre Geburtsurkunde vom Krankenhaus bekommen, aber wahrscheinlich weil...
Aber hinter den Kulissen dann haben die Eltern ihre Geburtsurkunde einfach mitgenommen, Heiratsurkunde oder die eigenen Geburtsurkunden und die Personalausweise haben das alles in die Hände der Klinik gegeben. Dann haben die wahrscheinlich hinter den Kulissen eine Kooperation mit dem Standesamt. Dann schicken die alle Unterlagen hin. Das wird dann von einem Standesbeamten bearbeitet und dann kommt das alles wieder zurück. Aber da muss man sich erkundigen. Es ist von Krankenhaus zu Krankenhaus ein bisschen unterschiedlich. Bei uns hier ist es so, dass die Hebamme dokumentiert, dass das Kind geboren ist, eine Meldung ans Standesamt gibt mit der Namenserklärung der Eltern und dann werden die vom Standesamt informiert, wann sie dorthin kommen können und wann die Beurkundung stattfindet.
Naja. Kann man das zeitlich sagen?
Wie in der Regel passiert das schon eine Woche nach der Geburt. Und dann bekommst du die Geburtsurkunden mit und eine mehrfache Ausführung, weil du ja Geburtsurkunden für mehrere Sachen brauchst. Du brauchst eine Geburtsurkunde zum einen für deine eigenen Akten, dann brauchst du eine Geburtsurkunde für den Arbeitgeber, für die Krankenkasse, für das Elterngeld, für das Kindergeld, für die Kirche. Für diejenigen, die in der Kirche sind, bekommen dann auch noch, also bekommst du 6 Geburtsurkunden. Die steht aber auch immer oben drauf, für was das dann ist, wo du die dann zu welchem Antrag du die dann einreichen musst. Genau. Und eine Geburtsurkunde bleibt natürlich in den Papieren bei euch. Ganz wichtig. So, und dann meldet das Standesamt weiter zum Einwohnermeldeamt. Hey, hier ist ein Baby geboren. Mhm. Ja, hier, wir haben einen neuen Erdenbürger. Der bei uns hier in der Hansestadt Wismar lebt. Und das Einwohnermeldeamt meldet dann weiter zum Finanzamt. Und das Finanzamt vergibt dann eine Steuernummer für dieses frisch geborene Baby. Und das ist auch die erste Post, die das Kind bekommt. Das ist immer ziemlich witzig und vor allem ganz, ganz wichtig ist immer, dass wenn das Kind nochmal irgendwie einen anderen Namen hat, die muss an der Klingel unten dran stehen, beziehungsweise am Briefkasten dran stehen. Ich habe das auch schon mal erlebt, dass die Eltern immer gewartet haben auf diese Steuernummer und die kam und kam und kam nicht. Dann ist die Post wieder zurückgegangen, weil der Name vom Kind nicht am Briefkasten stand. Ja. Ne, da stand dann nur Papa-Name dran. Ja. Mhm.
Mhm. Und sag mal, wenn du gerade das so beschrieben hast, dass du als Hebamme das als Namensanzeige auch quittierst und so, es gibt ja tatsächlich auch die Fälle, wo der Name nicht gleich feststeht nach der Geburt. Gibt es da eine Frist, bis wann man einen Namen zu benennen hat?
Ich wüsste jetzt nicht, dass das genau festgelegt ist. Also es kann durchaus sein. Also da möchte ich mich jetzt aber nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Mhm. Weil also die meisten Eltern sind ja schon bestrebt, schnell den Namen zu geben. Also ich habe aber mal tatsächlich ein Pärchen betreut. Ich glaube, nach 12 Wochen oder so irgendwann hatten sie dann einen Namen fürs Kind. Also es gibt durchaus Eltern, die sich da auch ein bisschen Zeit lassen, die auch erstmal ihr Kind kennenlernen wollen und auch erstmal gucken wollen, ob der Name überhaupt passt. Ich meine, es ist ja auch, ich kann das schon verstehen, das ist ja auch eine Entscheidung fürs Leben. Mhm. Ja, nun, ja, also bei mir war es jetzt nicht so, ich wollte immer, dass zur Geburt auch irgendwie der Name dann feststeht. Ja. Und dann hat man nochmal sich das Kind angeguckt
genau,
und hat gesagt,
richtig.
Ja, doch, passt. Oder man hatte so zwei zur Auswahl, mal gucken, aber passt. Und man als Mama kennt man ja sein Kind auch schon so ein bisschen durch den Bauch. Ne? Man merkt ja schon, ob das ein Philipp ist oder eine Ronja. Oder. Ja. Ne?
Hast du dich nochmal umentschieden, als du es gesehen hast?
Nee, meine Namen sind geblieben. Ich muss aber auch sagen, dass ich immer sehr frühzeitig mit den Namen war. Okay. Also ich habe schon ich hab die Kinder immer schon im Bauch mit dem Namen angesprochen. Also es war, ich hätte mir dann auch überhaupt gar keinen anderen Namen mehr vorstellen können.
Ja, geht mir auch so. Ich muss schon, also wir verraten ihn ja auch vorher nicht. Und dann, wenn jemand dabei ist, dann muss ich schon schön auf die Zunge beißen.
Ja. Na, also ich habe die Namen auch offen. Ich habe auch immer gesagt, das ist so oder so, jetzt ist Henning, das Jette oder Lene oder.
Hast du schon vor der Geburt gesagt?
Ich habe das auch schon vor der Geburt gesagt. Mhm. Ne? Also Miller zum Beispiel, da stand der Name schon während der Befruchtung statt. Das war ja eine künstliche Befruchtung.
Und, stimmt, richtig.
Und da war schon. Zack, peng, als das alles soweit klar war. Also der Name stand dann schon fest.
Mhm, ja. Cool. Ja. Okay, wir haben Elterngeldantrag, Kindergeldantrag.
Ja. Geburtsurkunde.
Die Geburtsurkunde haben wir besprochen.
Ja.
Und Elternzeit hatten wir auch gesagt.
Bei Elternzeit für die Frau ist nochmal ganz wichtig, sie muss nach der Geburt, eine Woche nach der Geburt, muss sie auch ihre Elternzeit beantragen. Mhm. Wenn sie in die Elternzeit geht, dann ist es auch wichtig, dass der Arbeitgeber spätestens eine Woche nach der Geburt auch informiert ist, wie lange sie in die Elternzeit gehen möchte.
Genau. Ne?
Der Elterngeldantrag, der kann natürlich endgültig erst richtig bearbeitet werden oder da müssen halt noch ein paar Sachen nachgetragen werden. Und zwar Name, Geburtsdatum vom Kind und die Steuernummer muss eingetragen werden. Die Steuernummer kommt in der Regel, wenn die Ämter weitergemeldet haben, so circa 2 Wochen, 3 Wochen.
Ja.
Also jetzt in der Pandemie hat es ein kleines bisschen länger gedauert, aber so spätestens 2, maximal 3 Wochen hat man dann auch die Steuernummer und dann kann man den Elterngeldantrag zum Versorgungsamt schicken, zum Zuständigen und dort wird dieser Antrag dann bearbeitet. Man muss da jetzt auch man muss sich jetzt da auch nicht überschlagen. Ich finde zum Beispiel nicht, dass man direkt eine Woche nach der Geburt gleich beim Standesamt stehen muss. Mhm. Das hat auch noch eine weitere Woche Zeit. Ja. Wichtig ist ja, dass der Elterngeldantrag spätestens so nach 8 Wochen im Versorgungsamt angekommen ist. Es wird sowieso erst nach 8 Wochen ausgezahlt.
Ja, richtig.
Die prüfen das, da wird das einmal durchgecheckt, der Antrag. Und dann wird das Geld ja auch ausgezahlt. Ja. In den ersten 8 Wochen bekommst du ja noch Mutterschutzgeld oder Mutterschaftsgeld.
Richtig. Ja. Und wir hatten ja die Folge mit Felix Böhme zum Thema Elterngeld. Und da ist ja auch nochmal sehr explizit erklärt worden, was alles dazugehört. Mhm. Den sollte man vorher unbedingt vorbereiten, weil es ja da auch Lohnnachweise geht.
Ja.
Und wenn du dann noch eine Selbstständigkeit hast, dann... Steuerbescheide.
Der wird auch von Jahr zu Jahr komplizierter und wir haben ja auch gehört, dass es jetzt im September 21 auch nochmal Neuerungen gibt.
Genau.
Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da schon am Ende der Schwangerschaft mit beschäftigt.
Genau. Hört auf jeden Fall in unsere Interviewfolge mit Felix Böhm rein.
Ja.
Da hat er das wirklich super erklärt.
Ja.
Was ich noch für vor der Geburt hatte, weil wir bei unserem ersten Kind ja nicht verheiratet waren, haben wir für uns entschieden, dass wir...
Vaterschaftsanerkennung.
Genau, und die Sorgeerklärung.
Sorgerechtserklärung, genau.
Einfach für den Fall, falls irgendwas unter der Geburt auch mit mir sein sollte, dass einfach der Papa da, ja, das...
Ja, also ich spreche das ja immer mit den Paaren und gebe denen auch eine Checkliste und das ist auch auf jeden Fall ein To-Do vor der Geburt, diese vorgeburtliche Vaterschaftsanerkennung und Sorgerechtserklärung. Ne? Und da kann man zum zuständigen Jugendamt gehen, macht dort einfach einen Termin und dann besprechen die dort alles Nötige und dann wird die Vaterschaft eben richtig beurkundet. Ja? Mhm. Und dann hat man ein... Ich habe mal einen Papa gehabt, der dann ganz stolz rauskam mit seinem Zettel. Man kriegt dann eben so eine, ja, eine Urkunde quasi.
Ja,
ne?
So ein Zettel.
Sieht nicht hübsch aus. Aber er war ganz stolz drauf und hat gesagt, so, jetzt bin ich staatlich anerkannter Vater.
Ist das eine Ausbildung?
Ja, nee. Ne, also, das ist einfach der Nachweis schon vor der Geburt, dass dieser Mann der Vater des Kindes ist, ne? Und auch das Thema Sorgerecht kann man dort eben ganz in Ruhe und wirklich ja auch noch bei klarem Verstand, klarer Verstand, weiß nicht, wie doll da die Schwangerschaftshormone immer mitschwingen, aber ich finde das zum Beispiel auch ganz wichtig, dass das im Vorfeld geklärt ist, wie ist die Sorge aufgeteilt, ne? Wer ist der Hauptsorgeberechtigte oder teilen sich das beide zu gleichen Teilen? Und das heißt ja nicht nur gleiche Rechte, sondern auch gleiche Pflichten am Kind. Also, aber da bedarf es auch einer ziemlich langen und umfangreichen Aufklärung durch so einen Jugendamtsmitarbeiter. Das ist auch wichtig, dass man das alles hört, dass man auch weiß, was ist damit auch verbunden. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass man es im Vorfeld macht, weil man einfach nach der Geburt, wenn du da mit einem Säugling sitzt, du hast keinen Kopf dafür und du hast auch keine Zeit dafür. Also da vergeht die Zeit zu schnell und dann schiebt man es immer weiter nach hinten und dann ist das einfach gar nicht geklärt.
Ja, was man da noch mit als Tipp geben kann, einfach zum Nachdenken, zum einen natürlich die Sorgeerklärung fürs Kind, aber man kann auch einmal drüber sprechen, ob man eine Patientenverfügung für seine Partnerin macht, falls, wenn es irgendwie nicht gut läuft, dass dann auch der Partner, wenn man nicht verheiratet ist, auch da die Entscheidung für seine Partnerin treffen kann.
Und fürs Kind. Also Kind ist ja geregelt, da kann er sein Zertifikat dann mitnehmen, aber für die Partnerin ist das auch wichtig.
Dass man die nicht dabei vergisst.
Ja.
Genau. Du hattest es gerade schon angesprochen, das Mutterschaftsgeld, was es ja 8 Wochen nach der Geburt gibt es ja das genauso 6 Wochen vor der Geburt, also in dieser Mutterschutzzeit. Und das geht auch relativ einfach. Da kriegt man vom Frauenarzt die Bescheinigung.
Genau, entweder vom Frauenarzt oder von der Hebamme bekommst du eine Bescheinigung. Da wird nochmal der mutmaßliche Entbindungstermin draufgeschrieben nach einer Untersuchung. Und das gibt man dann einfach nur bei der Krankenkasse ab. Und dann berechnen die zusammen mit dem Arbeitgeber das Mutterschaftsgeld und das kriegt man dann, das ist zum Beispiel wichtig zu wissen, dass man das als eine Einmalauszahlung bekommt. Mhm. Also du bekommst das nicht wie dein monatliches Gehalt, sondern du bekommst das einmal für die 6 Wochen vorher als Einmalauszahlung bis zum Entbindungstermin. Und dann bekommst du nach deiner Geburt nochmal für 8 Wochen ausgezahlt. Das heißt, man muss sich das einteilen, also dass man sich das Geld ein bisschen einteilt, dass man nicht denkt, ach je, ne? Lief ja gut den Monat. Ne? Ja, also da muss man einfach wissen, dass das vor der Geburt als Einmalzahlung und nach der Geburt als Einmalzahlung ausgezahlt wird. Ja.
Genau, richtig. Was wir vielleicht noch ergänzen können, war der Kindergeldantrag, der wird bei der Familienkasse gestellt. Es ist tatsächlich auch egal, wann man im Monat geboren worden
ist. Ja, es gibt also immer für den gesamten Monat, in dem Monat, wo das Kind geboren ist. Besonders schlau. Ich weiß, eine Freundin von mir, und ich habe da vorher nie drüber nachgedacht, dass das so ist. Bei der Geburt ihres ersten Kindes sagte sie dann, es kam am 30.06. Und dann sagte sie wirklich, sie war raus, ich legte ihr das Kind auf die Brust und sie sagte, oh, wie cool, ich kriege noch für den ganzen Juni Kindergeld. Ich wusste erst überhaupt gar nicht, was ich sagen sollte. Ich habe das gar nicht gerafft. Aber es ist tatsächlich so. Für die, die wirklich am letzten Tag des Monats Kind kriegen, ist das natürlich nochmal super, weil sie für den ganzen Monat Kinder kriegen.
Also es wird nicht anteilig berechnet, sondern man kriegt immer den vollen Betrag.
Ja, genau. Ja.
Okay. Ja, wie wir feststellen, ist vor der Geburt
ein paar Sachen
gar nicht, also final gar nicht so viel zu machen. Man kann viel vorbereiten.
Ja.
Aber nach der Geburt, weil man halt das Geburtsdatum braucht, beziehungsweise die Geburtsurkunde.
Ja, aber wir sind noch nicht fertig, Sunny. Also was nach der Geburt auf jeden Fall ja auch noch kommt, ist, du musst dein Kind bei der Krankenkasse anmelden. Mhm. Da sollte man sich vielleicht auch vorher schon mal Gedanken drüber machen. Und zwar, in welche Krankenkasse möchte ich? Also bei nicht verheirateten Paaren ist es ja ganz oft so, oder ich stelle sogar fest, bei einigen Verheirateten auch, dass sie in unterschiedlichen Krankenkassen sind.
Mhm.
Ja? Und da sollte man sich im Vorfeld vielleicht mal drüber Gedanken machen, wo versichere ich mein Baby? Versichere ich es über meinen Mann? Versichere ich es über mich? Welche Krankenkasse ist da die bessere?
Mhm.
Dann kann man die Leistungen mal ein bisschen vergleichen. Also das finde ich auch wichtig. Und da kann man auch die Krankenkasse schon mal anschreiben und sich die Anträge auch schon mal zukommen lassen.
Ja. Also bevor wir schwanger waren, waren wir in zwei ganz unterschiedlichen Krankenkassen.
Mhm.
Durch die Schwangerschaft habe ich dann in eine gewechselt, die schon familienfreundlich ist, vor allen Dingen schwangerschaftsfreundlich ist, weil die viel unterstützt hat. Und mit Geburt sind wir dann, ist Klaus dann noch zu mit uns rübergekommen und sind dort jetzt familienversichert.
Mhm.
Also wir haben komplett einmal alles geändert.
Ja, ja, das machen ja viele, wenn sie dann geheiratet haben, in eine Familienversicherung zu gehen. Ich glaube, es ist auch sogar ein bisschen günstiger.
Mhm.
Also da hat man auf jeden Fall auch noch ein paar finanzielle Vorteile.
Ja,
ja, dann ist auch noch mal wichtig, dass man es hinterher einfach nicht vergisst, nochmal nach den privaten Versicherungen zu schauen. Also das Baby muss aufgenommen werden in die private Haftpflichtversicherung, vielleicht auch in die Unfallversicherung, finde ich auch immer nochmal ganz wichtig. Oder wenn man, so wie ihr das jetzt vorhabt, hinterher auch reisen wollt in der Elternzeit, muss man natürlich du brauchst eine Auslandsreisekrankenversicherung dann auch fürs Baby. Und das kann man ja auch im Grunde alles schon in der Schwangerschaft anbahnen, dass man da nicht frisch nach der Geburt dann losrennen muss mit einem Säugling, sondern dass man da einfach schon den Kontakt gesucht hat zum Versicherungsmakler und das alles geregelt hat.
Ja, ne? Und mir fällt da gerade spontan ein Reisepass. Wir werden ja relativ schnell verreisen.
Ja.
Und habe mir gerade gestern erst eine Erinnerung im Kalender gemacht für September schon.
Weil man weiß, wann ich meinen Reisepass für meine Kleinste gemacht habe. Den haben wir auch, der ist eingerahmt, den haben wir zu Hause liegen. Miller ist geboren und wir sind eine Woche nach der Geburt, das hatte ich mir gewünscht, sind wir nach Ungarn gefahren.
Eine Woche nach der Geburt?
Ja, ja. Und wir hatten uns da waren wir in der Schwangerschaft schon einmal, da waren wir zwar im Zelt. Ich bin mit meinem dicken Bauch immer durchs Zelt gerollt, wenn es nachts zum Klo ging. Ne? Da war ich, weiß ich nicht, 33. oder 34.
Ja.
Woche. Und dann hatten wir uns umgeschaut, weil ich wollte unbedingt irgendwo mein Wochenbett verbringen, wo ich so ein bisschen Urlaubsgefühl hatte.
Okay.
Und weil ich wusste genau, wenn ich hier bleibe, dann habe ich Hummeln im Hintern, dann werde ich arbeiten gehen, was natürlich nicht richtig ist, ja. Also man soll sein Wochenbett genießen, aber naja, Hebammen haben da manchmal so ein bisschen Hummeln im Hintern und dann habe ich gesagt, nee, komm, dann fahren wir weg. Es waren sowieso in den Sommerferien und die Großen mussten auch natürlich irgendwie ein Sommerferienerlebnis haben.
Stimmt, du hattest ja schon drei.
Ich habe schon drei Kinder gehabt und dann sind wir eine Woche nach der Geburt sind wir tatsächlich nach Ungarn, hatten ein tolles Hotel, ich musste mich um nichts kümmern, es war das schönste Wochenbett, die Großen konnten, da gab es eine riesen Poolanlage, die waren den ganzen Tag verschwunden, ich hatte da mein schönes Hotelzimmer, Essen von morgens bis abends, ich brauchte mich um nichts kümmern, es war ein Träumchen, aber wir mussten natürlich dann unmittelbar nach der Geburt, ich bin glaube ich irgendwie 3-4 Tage später, zwei oder drei. Wir haben ganz schnell beurkunden lassen und sind dann, glaube ich, am selben Tag noch mit Baby zum Fotoladen, haben ein Passbild. Da musste ich sie so in die Kamera halten, damit sie ein Passbild für den, das war auch gefordert in Ungarn, ein Passbild für den Kinderreisepass hatte.
Und das
Und dann bin ich am nächsten Tag bin ich ins Amt gefahren und habe dann den Kinderreisepass machen lassen. Und den kriegt man ja gleich mit.
Ah ja.
Also Kinderreisepass, den stellen die dir vor Ort aus.
Ah ja.
Du musst halt nur die Passbilder mitnehmen. Und und dann hatten wir los.
Du bist auch immer für eine Überraschung gut. Ja. Eine Woche nach der Geburt. Ihr seid mit Auto hingefahren?
Na klar.
Na klar.
Wieso, das ist doch besser? Mit dem Auto, ich fand das ganz entspannt. Es hat uns keiner gehetzt. Wir mussten ja nicht zu einer gewissen Uhrzeit da sein. Mhm. Die waren da auch ganz, wir hatten ja uns in der Schwangerschaft in diesem Hotel vorgestellt, ja. Und hatten gesagt, naja, wir wissen nicht, wie das läuft mit der Geburt und wann die Geburt und ob wir dann antreten können. Und da waren die aber ganz offen und gesagt, nee, sie rufen sie einfach an und sie können auch von unterwegs und dann buchen wir das Zimmer erst einen Tag später. Mhm. Und es war ganz entspannt. Und du im Auto, du hast ja alles dabei.
Ja.
Ne? Also es war gut. Es war total schön.
Du verrückte Nudel.
Nein, es war wirklich mein schönstes Wochenbett. Wir waren, glaube ich, 3 Wochen dort im Hotel. Ja, 3 Wochen.
Ja. Schöne Idee.
Ja, ein befreundetes Pärchen war noch mit. Mhm. Das war auch super schön. Also es war, ich konnte mich jederzeit zurückziehen. Ich hatte aber auch trotzdem, das einzig Unangenehme war, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich wollte auch so gern zum Pool. Ne? Mhm. Mein Bikini hat mir nicht gepasst. Ich hatte ja noch Wochenfluss.
Ja, stimmt.
Wie ätzend. Und ich habe dann immer gesagt so, ich will nicht. Dann habe ich mir zwar einen neuen Bikini gekauft, aber ich fand meinen Babybauch auch einfach noch, so, noch nicht so schön, dass ich ihn da am Pool hätte zeigen wollen. Aber total cool, von Woche zu Woche wurde es ja immer besser.
Ja, als man schön wieder zurück nach Hause.
Naja, nicht ganz. Aber doch tatsächlich dann so die letzte Woche, da war das dann auch mit dem Wochenplus gut und dann... Ich glaube, einmal war ich irgendwann im Pool, weil es dann schon gut war. Ne?
Aber so machen das doch bestimmt die Promis. Die hauen dann mal 4 Wochen ab, dann sieht man die irgendwo im Fernsehen und Social Media nicht und dann zack, wieder wie frisch.
Krank und schlank.
Genau.
Ja, wie vorher.
Ja, mal gucken, wen du damit jetzt angesteckt hast.
Ich fand's gut, ich fand's echt schön. Also, ich würde es jetzt nicht einer Frau empfehlen beim ersten Kind. Ne? Mhm. Vielleicht auch nicht unbedingt beim zweiten. Aber weißt du, von Kind zu Kind, man ist ja schon sehr routiniert. Und
gerade als Hebamme, ne? Also.
Ja, aber ne, du weißt zumindest schon mal, du flippst jetzt nicht gleich aus, wenn es in Urlaub geht mit dem Packen und. Ja. Ne? Also da ist es schon entspannter. Ne? Den einzigen Stress, den wir hatten, ist, und ich glaube, das steht auch nochmal auf unserer To-Do-Liste, was muss ich noch vorher organisieren? Du müsstest ja unmittelbar nach der Geburt Kinderarzttermine machen. Und da wurde es nachher ein bisschen eng. Das hatte ich dann mit dem Kinderarzt auch so entsprechend besprochen, dass wir schnell die Untersuchungen machen müssen, dass wir dann weg können. Und das hat aber auch alles wunderbar geklappt. Also das, na, also es ist auch für manche Regionen vielleicht ganz geschickt, wenn man vorher mal Kontakt überhaupt zum Kinderarzt aufnimmt. Nehmen die überhaupt noch neue Patienten an? Kann ich da mit meinem Baby dann zu einer Vorsorgeuntersuchung kommen? Das ist also auch wichtig, dass man da zumindest mal sich Gedanken macht, wo gehe ich nach der Geburt mit meinem Baby dann zu den Untersuchungen.
Ja. Ne? Wenn man jetzt im Krankenhaus entbindet, findet ja U1 und U2, U1 ja sowieso unmittelbar nach der Geburt statt und U2 dann ja so ungefähr am 3., 4. Tag.
Ja.
Wenn man jetzt aber eine Hausgeburt hat oder eine ambulante Geburt, wie laufen diese U-Untersuchungen dann?
Dann laufen die Untersuchungen beim Kinderarzt, ne? So zwischen dem 3. und 10. Lebenstag werden dann die kinderärztlichen Untersuchungen beim Kinderarzt gemacht. Da müsste man auch mal vielleicht mit seinem Kinderarzt sprechen. Es gibt Kinderärzte, die das auch dann als Hausbesuch machen, die vielleicht nach Hause kommen. Ja, das ist, wie gesagt, das muss man absprechen. Das macht nicht jeder Kinderarzt, aber es ist durchaus möglich. Ne? Da kenne ich auch einige. Und es gibt noch so ein paar Blutuntersuchungen, so ein Stoffwechselscreening. Das machen dann in der Regel die Hebammen.
Genau, wenn man nicht noch im Krankenhaus ist.
Genau, wenn bei ambulanten Geburten würde dieses Stoffwechselscreening dann die Hebamme abnehmen beim Baby.
Genau.
Damit man da nicht gleich am 2. Tag oder 3. Tag gleich losschießen muss, dass man da noch ein bisschen Luft hat einfach, ne, als Mama.
Genau, richtig. Ja, weiß ich noch, die Blutuntersuchung, die nimmt man am Hacken.
Ja.
Hast du den Pieks gemacht, ne? Ja, ich weiß, Hans fand das nicht so toll.
Das findet kein Kind toll. Würdest du auch nicht gut finden, wenn dir einer einen Hacken piekt, ne? Aber es muss sein, das sind wichtige Stoffwechselparameter, ne? Und da gibt es Erkrankungen, wenn man die ganz, ganz frühzeitig erkennt, kann man die super gut behandeln. Und deswegen finde ich es schon wichtig, dass man da diese Tests auch macht, ne?
Okay, genau, das ist dann... Auf jeden Fall, diese ganzen Kinderuntersuchungen machen wir auf jeden Fall auch nochmal extra, aber nur schon mal einen Ausblick und vielleicht, wie du gerade...
Ja, dass man sich zumindest schon mal Gedanken macht und vielleicht auch schon mal informiert, wo ich da unterkommen kann beim Kinderarzt. Ne?
Ja. Gibt es da einen taktisch klugen Rat von dir? Mit Baby da antanzen, dann schicken die ja eh nicht weg, oder...
Mit Baby irgendwo hin bin ich immer nicht so ein großer Freund. Also alles, was nicht nötig ist mit Baby, würde ich einfach auch mal unterlassen. Ne? Also, und ich meine, ihr habt nun auch schon ein Kind. Du weißt, was da in einer Kinderarztpraxis rumkreucht und fleucht an Erregern. Und weißt du, du gehst zu einer Vorsorgeuntersuchung Kind und kommst auf jeden Fall mit einer Mandelentzündung zurück. Ja? Oder mit einer Schnupfnase. Ich bin kein großer Freund, die Kinder unnötigerweise irgendwo in eine Arztpraxis zu schleppen und zurzeit unter Pandemiebedingungen sowieso schon mal gar nicht.
Ne? Mhm. Ja.
Was vielleicht nochmal man zu bedenken geben sollte, ist die Betreuung der großen Kinder. Also wenn es jetzt das zweite Kind ist, man hat Anspruch nach der Mutterschutzzeit, also die ersten 8 Wochen hast du noch einen Anspruch für dein großes erstgeborenes Kind mit einem vollen Betreuungsplatz, ne? Wenn du vorher normal arbeiten warst.
Ja.
Wenn du dann aber rauskommst aus dieser Mutterschutzzeit, dann musst du dein Kind auch früher rausnehmen aus der Kita.
Teilzeit.
Du hast dann keinen Anspruch mehr auf einen Vollzeitplatz, du hast dann nur noch Anspruch auf einen Teilzeitplatz. Ne? Also das muss man auch nochmal mit bedenken. Und entsprechend vielleicht auch im Vorfeld sich drum kümmern, wenn man das anders braucht, Anträge beim Jugendamt zu stellen.
Mhm, ne? Genau.
Ja.
Da ist ja zum Beispiel auch die Frist, dass man so oder so, wenn man einen Betreuungsplatz möchte, muss man, das sagen die halt so, dauert das irgendwie so 3 Monate Bearbeitungszeit, weil das Jugendamt bestätigt dir, dass du einen Anspruch überhaupt auf Betreuung hast. Da geht es noch gar nicht darum, also das machen die auch, ob Teilzeit oder Vollzeit. Aber das steht tatsächlich auf vielen Stadtseiten bis zu 3 Monate Bearbeitungszeit.
Mhm.
Also das heißt, wenn nachher so der Kleine oder die Kleine ein halbes Jahr ist, dann dann hört es nicht auf mit den Anträgen und Fristen, sondern ja, geht auf jeden Fall dann weiter.
Mhm.
Genau, aber guter Hinweis, wenn man das zweite oder dritte Kind hat, dass sich da das dann ändert.
Ja, und auch vielleicht je nachdem, wie anspruchsvoll das letztgeborene Kind ist, dass man da einfach guckt, ne? Wenn ich sehr häufige Stillzeiten habe oder ne, vielleicht weite Fahrtwege zur Kita, dass man sich da wirklich auch im Vorfeld jetzt schon mal Gedanken macht, wie regeln wir das nachher? Wie können wir die Betreuung der großen Kinder? Man kann zum Beispiel auch mal mit den Kitas sprechen. Es gibt einige Kitas, die sagen, okay, ihr habt zwar nur einen Anspruch auf einen Teilzeitplatz, aber ihr könnt vielleicht 3 Tage die Woche euer Kind Vollzeit bringen und vielleicht 1 oder 2 Tage rausnehmen.
Genau.
Und das ist auch ein sehr schönes Modell, dass dann die Kinder vielleicht Freitag und Montag nicht in die Kita gehen, dafür aber Dienstag, Mittwoch, Donnerstag den ganzen Tag.
Genau.
Das kann auch schon mal ein bisschen weniger Stress machen.
Genau.
Ne? Da muss man sich eben, wie gesagt, im Einzelfall mit den Kitas, Tagesmüttern und wo auch immer man seine Kinder untergebracht hat, einfach auch mal auseinandersetzen und das durchsprechen.
Vielleicht hat man Glück, Oma und Opas in der Nähe. Dann gibt's
dass es mal einen Oma-Tag gibt, ne? Genau. Ja, aber man muss sich da einfach auch Gedanken machen. Und es wird sowieso ja auch für die Erstgeborenen ein großer Einschnitt, ne? Wenn da noch so ein Baby kommt.
Was bleibt?
Was das bleibt
nur
auch
zu Besuch
das geht,
ist.
Das geht nicht mehr wieder zurück,
Apropos Oma-Tag, hast du schon einen Oma-Tag?
Ich habe zurzeit ganz viele Oma-Tage, weil meine Tochter ja in der Prüfungszeit ist.
Ah, ja,
und, ich habe sie heute gerade in die Kita gebracht. Und gestern habe ich sie gerade abgeholt. Und morgen bringe ich sie auch wieder in die Kita. Ja, genau. Ja, ist aber schön, ist cool.
Ja, es ist so wertvoll, dass Omas und Opas gibt.
Ja, ich arbeite leider noch zu viel, ne? Das ist immer ein bisschen schade.
Und
genießt man solche Momente umso mehr, ne?
Ja, das glaube ich.
Ja.
Okay, dann frage ich jetzt, haben wir alles? Oder fällt dir noch was ein?
Jetzt fällt mir nichts mehr ein.
Ja?
Wir haben jetzt wirklich alles. Also mehr fällt mir jetzt wirklich auch nicht ein.
Ja, sehr gut.
Ne?
Dann war das ganz schön viel, glaube ich. Und am besten vielleicht einfach nochmal anhören mit Zettel und Stift und nochmal mitschreiben.
Ja.
Genau. Oder bei eurer Hebamme nachfragen. Bei Andrea ist es so, dass man eine Checkliste bekommt. Vielleicht gibt es das bei eurer Hebamme ja auch.
Genau. Mhm.
Das hilft dann auf jeden Fall, um sich da dann vielleicht einfach nur noch Stichpunkte dran zu machen. Okay, können wir den Kopf jetzt erstmal wieder ausschalten?
Waren
viele Infos, viele Fakten.
Mhm.
Vielen Dank.
Gerne.
Und dann bis nächste Woche.
Bis dahin.
Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stell uns weitere Fragen an
frage@happy-eisprung.de oder schau gerne auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Die heißt Schwangerschaft, natürlich gesund, glücklich wir. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Happy Eisprung,
schwanger aus dem Bauch heraus.
Ahoi!